Deutschlandfunk. Musikjournal.
Anna Netrebko haben wir da gehört. Sie hatte vergangene Woche ihr Rollendebüt in der Oper La Gioconda von Amilcare Ponchielli. Ein eher unbekanntes Werk, das jetzt zum ersten Mal bei den Salzburger Osterfestspielen zu sehen war. Die gehen heute nach 10 Tagen zu Ende und meine Kollegin Kirsten Liese hat eine Bilanz aus Salzburg. Guten Abend, Frau Liese.
Guten Abend.
Die Opernpremiere La Gioconda stand im Mittelpunkt der diesjährigen Osterfestspiele. Das war eine hochkarätige Besetzung, eben mit Anna Netrebko und Jonas Kaufmann. Haben die beiden die großen Erwartungen eingelöst?
Ja und nein. Also Anna Netrebko, die wir eben gehört haben, würde ich sagen, auf alle Fälle. Wir haben ja eben gehört, einen Ausschnitt, den ich ganz bewusst ausgewählt habe, an dem man ihre wirklich imposante Tiefe hören kann. Oft ist es ja so, dass Soprane erst eigentlich in sehr fortgeschrittenem Alter, Anna Netrebko ist zwar nicht mehr die Jüngste, aber sie geht auch noch nicht an die 60. Also in der Regel sind eigentlich Sängerinnen, wenn sie in ein fortgeschritteneres Alter kommen und anfangen, Charakterrollen einzustudieren, kommen sie auch mal zu Mezzo- und Altpartien. Die Gioconda ist natürlich eine Sopranpartie, die aber eben eine sehr große Tiefe erfordert. Und das Erstaunliche ist, dass Anna Netrebko eben diese beiden Extreme anbieten kann. Auf der einen Seite wirklich eine fast mezzohafte oder Altstimme in der Tiefe, wie Sie sie eben gehört haben in dieser Arie Suicidio. Und dann auf der anderen Seite stehen ja aber auch wieder wirklich hinreißende Kopftöne in ganz oberen Registern zur Verfügung. Also das ist schon eine sehr große Leistung, was sie da vollbringt. Und insofern war das schon sehr beachtlich, wie sie mit dieser Rolle fertig geworden ist. Bei Jonas Kaufmann, muss ich sagen, sieht es etwas anders aus. Er hat auch sehr sicher seine Rolle und souverän durchgebracht. Aber wenn ich mich noch daran erinnere, wie er zuletzt den Siegmund gesungen hat beim Silvesterkonzert der Berliner Philharmoniker mit einem Glanz, einer Strahlkraft, mit einer Heldenhaftigkeit, das war diesmal nicht gegeben. Ich weiß nicht, ob es an der Rolle des Enzo Grimaldo lag, dass die ihm nicht so gelegen hat oder ob er momentan wieder ein bisschen kriselt mit der Stimme. Also kriseln ist zu viel gesagt. Er hat sicher seine Rolle durchgestanden, aber man war doch ein bisschen enttäuscht über die mangelnde Präsenz vielleicht, die er an den Tag legte.
Abseits von den beiden Hauptdarstellenden, hat sie denn die Inszenierung von Oliver Mears überzeugt, der La Gioconda?
Teilweise schon. Also worüber man sicherlich in Salzburg sehr dankbar ist, da ist ja eine riesengroße Bühne, die natürlich auch irgendwie die Erwartung schürt, dass man optisch etwas zu sehen bekommt. Und manches Mal, wenn dann die Bühne halb leer ist, ist man ein bisschen enttäuscht. Also er hat sich viel einfallen lassen. Es gibt einen großen Ozeandampfer. Er hat auch an den Rollenprofilen mit den Figuren gearbeitet, also ganz gute Rollenporträts entworfen eigentlich. Die Szene zeigt ein heutiges Venedig. Was ein bisschen problematisch ist, muss ich sagen, ist die Rahmenhandlung, die er dazu erfunden hat, von der Gioconda als kleinem Mädchen, die von ihrer Mutter einem Freier zugespielt wird, der sich sexuell an ihr vergeht. Das, finde ich, passt nicht ganz. Es ist zwar für sich genommen eine packende Geschichte, so wie es inszeniert wird, aber in der eigentlichen Handlung, in der Opernhandlung, die ja letztendlich Arrigo Boito, der Librettist, entworfen hat, geht es doch um eine sehr innige Beziehung zwischen einer Tochter und einer Mutter. Also da kann ich eigentlich schwer nachvollziehen, wo da die Brücke sein soll. Und das erzählt eigentlich Oliver Mears auch nicht.
Wie wurde denn die Inszenierung aufgenommen in Salzburg vom Publikum?
Ja, so würde ich, wie ich es eben geschildert habe, zwiespältig würde ich sagen. Also ich glaube, man war schon ganz froh, weil man auch schon Inszenierungen gesehen hat, die hässlicher gewirkt haben oder die noch abwegiger oder abstruser waren. Aber letztendlich muss man natürlich auch dazu sagen, das Publikum, das nach Salzburg kommt, dort sind die Kartenpreise sehr teuer, darauf werden wir vielleicht auch nochmal zu sprechen kommen. 490 Euro kostete ein Sitzplatz im Parkett. Und das geben die Leute dann wirklich aus für die Sängerstars. Also wer nach Salzburg an Ostern kommt, der möchte eben solche Stars wie Anna Netrebko oder Jonas Kaufmann sehen. Für die fließt der Rubel, vielleicht auch noch für Antonia Papano am Pult, aber ganz sicher nicht für irgendeinen Regisseur.
Dass Anna Netrebko bei den Osterfestspielen singt, jetzt dieses Jahr wieder, hat auch für Kritik gesorgt. Ihr wird ja nach wie vor vorgeworfen, dass sie eine Nähe zum Putin-Regime hat und dass sie sich nicht genügend gegen den russischen Angriffskrieg in der Ukraine positioniert habe. War denn diese politische Thematik in Salzburg präsent?
Nein, also in der von mir besuchten zweiten Aufführung am 27. März überhaupt nicht. Was das Publikum in den Pausengesprächen und am nächsten Morgen beim Frühstück viel mehr beschäftigte, waren eben tatsächlich die künstlerischen Leistungen der Stars, ein bisschen Enttäuschung über Kaufmann, Begeisterung für Netrebko, etwas Kritik auch am Stück selbst.
Das zweite große Werk bei den Festspielen war das Requiem von Giuseppe Verdi, gespielt vom Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia unter Antonio Pappano. Wie war diese Aufführung?
Ja, verdient wurde Pappano hier für seine packende Wiedergabe sehr gefeiert, und das will etwas heißen, denn an diesem Ort in Salzburg haben andere so berühmte Dirigenten wie Riccardo Muti große Triumphe mit diesem Werk gefeiert. Man ist hier also sehr verwöhnt. Mhm. Pappano stellt das Dies Irae und das Rex Tremendi gewaltig aus. So vermitteln sich auch sehr bewegend die Furcht und die Sorge, dass es nach dem Tod keine Erlösung geben könnte. Das hat ja Verdi in seine Requiem so eingebracht, dass tatsächlich mehr Oper ist als Oratorium. Eine Stelle entfaltete nicht ganz die Magie, wie ich sie schon erlebt habe. Das ist eine Lieblingsstelle von mir persönlich, muss ich sagen, nämlich das Hostias im Offertorium, das vom Tenor eingeführt wird. Das habe ich schon leiser und geheimnisvoller gehört. Aber nicht rein zufällig habe ich jetzt doch einen Ausschnitt mitgebracht, der doch eine lyrische Stelle aus dem Verdi-Requiem präsentiert. Da geht es nämlich um die Sopranistin dieses Abends, Masabane Cecea Rangvanasha. Die hat den Herbert-von-Karajan-Preis als eine von drei Kandidaten gewonnen. Und ich finde, wie sie das hier singt, das ist sehr beachtlich. Hören wir mal rein.
Sopranistin Masabane Cecea Rangvanasha hier im Verdi-Requiem in Salzburg. Sie ist eine der drei Preisträgerinnen des Herbert-von-Karajan-Preises. Berechtigt, Kirsten Liese?
Ich fand sie von den dreien, die wir da erlebt haben, deutlich am überzeugendsten. Es war natürlich auch eine ganz große da, Lise Davidson, die wird international zu Recht als hochdramatische Wagner-Sängerin gefeiert. Ein bisschen problematisch hat sie sich hier allerdings mit einem Liederabend präsentiert, der gar kein Liederabend war. Das war mehr ein Arienabend. Und sie hat in dem kleinen Haus für Salzburg, was nun wirklich akustisch auch nicht ganz einfach ist, für so große Stimmen ein fast erschlagen mit der Wucht ihrer Stimme und auch dem schaukelnden Vibrato ihrer Stimme. Aber um auf Masabane Cecea Rangvanasha zurückzukommen, die vermag es eben, ich glaube, das hat man eben gehört, wirklich sehr schlank ihren Sopran nach oben zu führen, eben ohne dieses schaukelnde Vibrato, was man oft bei Sängerinnen solcher Stimmfärbung erlebt. Sie setzt sich mühelos über das Orchester. Also sie ist auch schon von mir und auch von anderen Kolleginnen ein bisschen mit Leontine Price verglichen worden. Ich glaube, das kann man, auch wenn intonationsmäßig da noch einiges im Argen ist, da muss noch ein bisschen nachgebessert werden. Aber diese Frau hat ein sagenhaftes Potenzial, und dafür gönne ich ihr wirklich den Herbert-von-Karajan-Preis.
Der künstlerische Leiter der Osterfestspiele in Salzburg ist seit 2022 Nikolaus Bachler. Er hat jetzt zum zweiten Mal ein Festival gestaltet. Welche Handschrift zeigt sich in seinen Programmen in Salzburg?
Ja, Nikolaus Bachler hat versucht, sich sehr vielseitig aufzustellen. Das ist sicherlich auch sehr gelungen und sehr ansprechend und interessant. Er hat ja auch ein Tanztheaterprojekt diesmal drin gehabt mit Sascha Walz, eine getanzte Johannespassion. Er hat Elektronikprojekte reingebracht. Und was mir natürlich sehr am Herzen liegt, auch die kleine intime Form des Liederabends, die insgesamt auf Festspielprogrammen ja immer ein bisschen in der Nische steckt, habe ich bisher noch nie zuvor bei einem Osterfestspiel erlebt, dass da auch Liederabende dabei sind. allerdings, ich sagte es eben schon, ein Liederabend muss dann auch wirklich ein Liederabend sein. Einen veritablen gab es mit Christian Gerhardt, der hat Lieder von Johannes Brahms gesungen. Aber der zweite Liederabend, den eben Lise Davidson gestaltet hat, war eigentlich ein Arienabend. Und einer, bei dem eben Wagner, Puccini, Verdi, Szenen und Arien zu erleben waren, mit ihr und einem wunderbaren Tenor namens Freddy de Tomaso, der eigentliche Sensation dieses Abends war. Ich muss sagen, er hat sie eigentlich fast übertroffen mit seinem wunderschönen, belkantesken, geschmeidigen Tenor, ein sehr großes Talent. Schade, wie gesagt, dass die beiden nicht das große Festspielhaus zur Verfügung hatten für ihre Arien und Szenen, unter anderem auch aus Tosca von Puccini, ein längeres Duett. Was natürlich auch schade ist, wenn man dann so etwas macht, da bräuchte man dann doch eigentlich ein größeres Orchester oder überhaupt ein Orchester. Hier hat man also einen Pianisten gehabt, der mehr oder weniger die undankbare Aufgabe eines Korrepetitors hatte. Das hat dann doch von der ganzen Gestaltung her ein bisschen an Gesangswettbewerbe erinnert, wo man die Not zur Tugend macht. Zumal wenn dann noch zu der Arie der Elisabeth aus dem Tannhäuser das Klaviervorspiel eingekürzt wird. Also das war nicht alles ganz optimal, aber ich bin sehr dankbar, dass überhaupt wieder Stimme in kleineren Formen auch nach Salzburg kommt an Ostern. Und ich würde mir wünschen, dass der Liederabend da auch weiter Fuß fasst.
Lassen Sie uns zum Abschluss noch ganz kurz in die Zukunft blicken. Programm für 2025 hat Nikolaus Bachler schon verkündet. Wie gehen die Osterfestspiele in die Zukunft?
Ja, ich muss sagen, ich bin ein bisschen erstaunt über das, was Nikolaus Bachler da macht. Ich kann mir schon denken, was der Hintergrund ist. Er präsentiert im nächsten Jahr eine weitere Oper, die ähnlich wie La Gioconda eigentlich sehr selten aufgeführt wird, nämlich Chovanschtschina von Modest Mussorgsky. Ein Stück, was natürlich einen politischen Hintergrund hat. Es geht da auch um eine tiefe Regierungs- und Religionskrise in Russland gegen Ende des 17. Jahrhunderts, was man wahrscheinlich auch von der Inszenierung her sehr heutig machen kann. Und wahrscheinlich ist das dieser politische Aspekt auch der Grund, weswegen er das Stück ansetzt. Allerdings ist das natürlich auch ein sehr sprödes Stück Musik und er hat im nächsten Jahr, ich will gar nicht sagen schlechte Sänger an Bord, aber kein internationales Renommee der ersten Garde. Also keine Anna Netrebko, kein Jonas Kaufmann, auch keine Asmik Grigorian oder auch keine Anja Harteros, also nichts aus der Liga. Das könnte sehr schwer werden. Am Pult steht dann Esa-Pekka Salonen, ein sehr guter Dirigent, wie ich finde, aber auch einer, der vielleicht in der internationalen Wahrnehmung nicht ganz in der Spitze steht mit anderen Spitzendirigenten und Altmeistern. Also ich könnte mir vorstellen, und das auch im Blick auf die Konkurrenz drumherum, sowohl Baden-Baden als auch die Berliner Festtage, die werden dann ab nächstem Jahr wahrscheinlich Christian Thielemann in der Fortsetzung von Daniel Barenboim haben. Mhm. Also kurzum, das Umfeld bietet auch so einiges und das Publikum sucht sich auch sehr gezielt aus, wo es hingeht. Also ich kann mir vorstellen, Salzburg wird auf Dauer kein Selbstläufer sein. Und ich habe mich ein bisschen gewundert, dass Nikolaus Bachler so mutig war, dann eben doch ein solches Stück anzusetzen.
So die Einschätzung von Kirsten Liese zu den diesjährigen und den nächsten Osterfestspielen in Salzburg. Heute gingen die diesjährigen Festspiele nach 10 Tagen zu Ende. Vielen Dank, Frau Liese.
Deutschlandfunk. Musikjournal.